Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Alexander Böhle, schönen guten Tag. Heute war der letzte Sitzungstag im Deutschen Bundestag vor der Sommerpause und das oberste Thema auf der Tagesordnung war natürlich die Gesundheitsreform. 279 Seiten mit Änderungen waren diese Woche noch kurzfristig eingebracht worden. Heute ist das Gesetz trotz allem durch Bundestag und Bundesrat beschlossen worden. Was steht drin? Was ändert sich? Alle Informationen gleich in dieser Sendung. Außerdem heute beschlossen das Gebäudeenergiegesetz. Auch dazu gleich alle Details hier. Und wir blicken nochmal auf die Aufsichtsratssitzung bei VW. Wie genau will Volkswagen sich für die Zukunft ausrichten und wie sollen die Standorte und vor allem Arbeitsplätze in Deutschland gerettet werden? Auch das ist Thema dieser Sendung. Zuerst aber Gesundheit. Bis gestern stand noch nicht fest, ob die lange geplante Gesundheitsreform überhaupt heute im Bundestag beschlossen werden könnte. Heute ist die Reform beschlossen worden und wie das ablief, weiß Gudula Geuter.
Gerade erst hatte das Bundesverfassungsgericht Klagen gegen die Abstimmung abgewiesen. Die Debatte aber blieb auch im Bundestag turbulent.
Ich werde mit Ihnen hier nicht diskutieren, sonst kann eine ganze Fraktion hier rausgehen.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner meinte die AfD nach Aussagen ihres Abgeordneten Martin Sichert über die, die später für das Gesetz stimmen würden.
Es sind keine Lügner, das sind keine Todesschuldtragenden und keine ungewissenhaften Abgeordneten. Deshalb erteile ich Ihnen hierfür einen Ordnungsruf.
Auch Vertreter der Koalitionsfraktionen zeigten sich nicht glücklich mit der Reform. Dagmar Schmidt, SPD, Simone Borchert, CDU.
Dieses Gesetz ist keine Gesundheitsreform. Dieses Gesetz ist auch kein Gesetz, wonach Verabschiedung die Sektkorken knallen.
Wir beraten heute ein Gesetz, das sicherlich niemandem leicht gefallen ist und das wir auch nicht leichtfertig vorlegen.
Aber, so betonte Gesundheitsministerin Nina Warken, gelinge die Stabilisierung nicht.
Dann müssten wir schon im kommenden Jahr mit einer Beitragssatzsteigerung von einem Prozentpunkt rechnen. Knapp 20 Milliarden Euro paritätisch verteilt auf Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Und das, meine Damen und Herren, kann nicht sein, was wir wollen.
Ende März hatte eine Kommission weitreichende Empfehlungen vorgelegt für Änderungen, überwiegend Einschnitte bei allen Akteuren des Gesundheitswesens. Das Gesetz setzt weite Teile davon um, allerdings mit Änderungen. Besonders umstritten ist die Einschränkung der Familienversicherung. Partner des Hauptversicherten sollen davon nur profitieren, bis Kinder 12 Jahre alt sind. Gutverdiener sollen mehr beitragen. Dafür wird die Beitragsbemessungsgrenze, bis zu der die Beiträge zu zahlen sind, um 300 Euro angehoben. Manche Leistungen werden gestrichen, etwa homöopathische. Die Zuzahlung in der Apotheke soll steigen. Die Kritik der Opposition vernichtend. Die Vorsitzenden der Fraktionen von Linken und Grünen, Heidi Reichinek und Britta Hasselmann.
Das Gesetz ist mit heißer Nadel gestrickt und es wird keine Effizienzgewinne geben und es wird keine Beitragsstabilität geben, sondern Krankenhausinsolvenzen, überlastete Hausärzte und verratene Psychotherapeutinnen und Therapeuten.
Mit Ihrer Ja-Stimme zu diesem Gesetz legen Sie heute die Axt an die Gesundheitsversorgung der Menschen in diesem Land.
Man kann nicht auf der einen Seite weitreichende Einschnitte verlangen und sich auf der anderen Seite als Schutzpatron aller einzelnen Interessengruppen hier inszenieren.
Antwortete Christoph Pantazis, SPD. Seine Partei, das betonte Dagmar Schmidt, hätte gern eine Bürgerversicherung durchgesetzt oder eine höhere Belastung hoher Einkommen. Auch für die CDU, so Albert Stegmann, ist das Gesetz Ergebnis eines politischen Kompromisses, der bei der Opposition auch auf Kritik stößt, weil Honorare in der Psychotherapie budgetiert werden sollen. Nicole Hess, AfD.
Das ist keine Reform, das ist eine Einladung zum Rückzug aus der Versorgung.
Hier sieht ein Entschließungsantrag Nachbesserungen vor. Nach der Sommerpause wollen sich die Abgeordneten diesen Punkt ebenso vornehmen wie mehrere weitere, darunter einer zu besseren Standortbedingungen für die Pharmaindustrie. Deren Beitrag, wiewohl höher als bisher, kritisierten vor allem Grüne und Linke als zu gering. Zufrieden zeigte sich die Bundesgesundheitsministerin auch darüber.
Die Politik der Mitte ist weiterhin entscheidungs- und handlungsfähig. Und das, meine Damen und Herren, ist von unschätzbarem Wert, auch für unser Land und unsere Demokratie.
Die Opposition dagegen hatte ein zu schnelles und unübersichtliches Gesetzgebungsverfahren kritisiert.
Gudula Geuter über die Debatte zum Gesetz, das die Beiträge der gesetzlichen Krankenkassen stabil halten soll. Und was sich im Detail ändert, fasst Columba Krieg zusammen.
Für Patientinnen und Patienten hat die Krankenkassenreform einige Auswirkungen. Eine davon die Zuzahlungen für Medikamente. Diese Kosten sollen auf 7,50 Euro bis 15 Euro angehoben werden. Außerdem werden homöopathische Leistungen nicht mehr von der Kasse gezahlt. Die alle 2 Jahre mögliche Hautkrebsvorsorge für alle Erwachsenen soll überprüft werden. Festzuschüsse für Zahnersatz sollen von 60% auf 50% der Kosten sinken. Grundsätzlich ändert sich: Die Beitragsbemessungsgrenze soll für Gutverdienende 2027 zusätzlich um 300 Euro angehoben werden. Und noch etwas anderes ändert sich bei den Beiträgen. Die kostenlose Mitversicherung von Ehegatten und Lebenspartnern soll beschränkt werden, jetzt aber mit größeren Ausnahmen, zum Beispiel Eltern von Kindern unter 12 oder wenn Angehörige gepflegt werden. Das sind einige der Änderungen, die mit der Krankenkassenreform kommen sollen. Außerdem hat Nina Waken noch bei einem Punkt nachgebessert, und zwar, wie das Geld des Bundeshaushalts eingesetzt wird. Für die Krankenkosten von Grundsicherungsbeziehern, die generell gesetzlich versichert sind, soll es mehr Steuergeld geben. Zunächst 1 Milliarde Euro zusätzlich für 2027. Und der reguläre Bundeszuschuss an die Kassen von jährlich 14,5 Milliarden Euro soll 2027 nur auf 13,15 Milliarden statt auf 12,5 Milliarden Euro heruntergesetzt werden.
Welche Auswirkungen die heute beschlossene Reform hat, das ordnet jetzt meine Kollegin Birgit Becker für uns ein. Sie kümmert sich in unserer Wirtschaftsredaktion um die sozialpolitischen Themen und ist jetzt hier im Studio. Birgit, also es handelt sich um ein reines Spargesetz, so klang es jetzt. Die Idee ist gar nicht, das Gesundheitswesen besser zu machen.
Das kann jetzt sich etwas zynisch anhören, aber nein, darum sollte es in der Tat nicht gehen. Es ging darum, dieses 19 Milliarden Euro Defizit der Kassen im kommenden Jahr zu stopfen. Es ist noch nicht mal ganz klar, ob das wirklich gelingt, denn auf den letzten Metern hat die Koalition einige ihrer Pläne etwas abgeschwächt, ist zum Beispiel den Psychotherapeuten ein bisschen entgegengekommen, bleibt aber im Wesentlichen auch bei Einschnitten dort, will laut einer Protokollerklärung den Krankenhäusern wieder etwas mehr Geld zuschustern oder hatte zuvor schon die Beiträge, die künftig nicht verdienende Ehepartner zahlen sollen, reduziert. Das haben wir eben gehört. Alles Maßnahmen, um die Wucht der Kritik etwas abzumildern. Aber das kratzt unter Umständen an der Sparkalkulation.
Die Kritik, sie ist nun auch sehr vehement. Wir haben das gerade gehört. Kritik aus der politischen Opposition, aber auch Kritik von Ärzteverbänden, aus der Pharmaindustrie und auch von den Krankenhäusern. Ist die ganze Kritik berechtigt?
Das lässt sich pauschal gar nicht so einfach sagen. Klar ist, wenn man künftig alle Vergütungen nur mehr so sehr steigen lässt, wie die Durchschnittsverdienste der Versicherten, das ist ja so eine Grundlinie dieser Reform, dann kann das konkrete finanzielle Folgen haben. Nehmen wir eine Praxis, in der Löhne und Energiekosten mehr steigen, dann ist es so, dass diese Grundlohnanbindung an die Substanz von so einer Praxis gehen kann. Zugleich ist aber auch nicht jedes Klagen über den Wegfall von jeder Extravergütung nachvollziehbar, wenn es zum Beispiel um Hygienepauschalen oder das Befüllen der elektronischen Patientenakte geht. Da muss man schon fragen, ob das nicht weg kann. Und es ist eben so, dass über alle Bereiche hinweg, also Arzthonorare, Arzneimittelkosten, Heilmittel, Krankenhaus, über alle Bereiche hinweg die Ausgaben der Krankenkassen deutlich mehr gestiegen sind als die Einnahmen. Und wenn man da keine Bremse einzieht, dann wären immer weiter steigende Beiträge die Folge gewesen, aber auch nicht unbedingt ein besseres Gesundheitswesen.
Dann schauen wir nochmal auf die Debatte im Bundestag. Eine sehr vehemente, eine sehr heftige Debatte. Wir haben es eben schon gehört. Ein Abgeordneter der AfD sagte sogar, diese Reform werde Menschenleben kosten. Was ist denn von dieser Aussage zu halten?
Ich halte das für eine unverantwortliche Angstmacherei. Es stimmt, ein solches Sparvolumen, wie das jetzt angepeilt wird, bei den Krankenkassen, das gab es in der Tat noch nie, auch in früheren Reformen nicht. 1993 unter dem Gesundheitsminister Horst Seehofer oder 2004 unter der Gesundheitsministerin Ulla Schmidt. Aber es gibt in diesem Gesundheitswesen mit knapp 370 Milliarden Euro an jährlichen Ausgaben der gesetzlichen Kassen eben auch Überversorgung und Verschwendung. Es ist nicht so, als könne da nicht gespart werden. Und es hängt jetzt viel an den Beteiligten, an Ärzten, an den Verantwortlichen im Krankenhaus, an der Medizinbranche überhaupt, wie sie mit diesem Einsparprojekt umgeht, mit diesen Einsparvorgaben, wie konstruktiv das wird.
Nun hat der Bundesrat heute Nachmittag auch noch debattiert und nicht den Vermittlungsausschuss angerufen. Daher kann das Beitragsstabilisierungsgesetz im kommenden Jahr dann wie geplant in Kraft treten. Wie geht's denn jetzt weiter bis dahin?
Dann wird man sehen, was aus der Protokollerklärung wird, die Bundesregierung der Reform kurz vor Toreschluss noch an die Seite gestellt hat. Da geht's um Formulierungen fürs Krankenhaus, da geht's um Erleichterungen. Manche etwa bei Lockerungen für den Pflegepersonaleinsatz, die kann man auch durchaus kritisch sehen. Es geht darum, wie man den Pharma-Standort Deutschland unterstützen kann. Das soll eben nicht im Gesetzesbereich der gesetzlichen Krankenversicherung passieren. Dagegen gab es europarechtliche Einwendungen. Deshalb geht es jetzt so, dass es ein nachgeschobenes Gesetz geben soll, das Gutes tut für Pharmafirmen, die die Forschung und Entwicklung in Deutschland betreiben. Und dann, das darf man nicht vergessen, gibt es ja weitere Reformen. Zumindest sind die geplant. Es gibt die schon laufende Krankenhausreform, die umgesetzt werden muss und die ja die Krankenhauslandschaft in Deutschland sehr verändern wird. Da wird es darum gehen, dass künftig nicht alle Häuser alles anbieten können. Es wird um Spezialisierung gehen, also eine Reform, die die Krankenhäuser in der Struktur sehr verändern wird. Es gibt eine Reform der Notfallhilfe. Da gab es gestern Abend die erste Lesung im Bundestag. Es soll eine Reform geben, die die Patienten besser durchs Gesundheitswesen steuert, möglichst mit weniger Arztbesuchen. Es soll ein sogenanntes Primärversorgungssystem, so nennt man das, das soll kommen. Das ist alles nicht schlecht. Das könnte nicht nur sparen, sondern vor allem die Strukturen im Gesundheitswesen verändern. Man wird aber jetzt sehen müssen, ob die Koalition nach diesem Kraftakt, den sie jetzt hinter sich gebracht hat, sich dazu überhaupt noch aufraffen kann. Und ob die Reform jetzt alle Beteiligten im Gesundheitswesen so sehr auf die Palme gebracht hat, so sehr vergrätzt hat, dass es da schwer wird, konstruktiv an eine Reform zu gehen, die das Gesundheitswesen dann wirklich besser macht.
Birgit Becker hat die Gesundheitsreform bis hierhin für uns eingeordnet. Danke dafür. Ebenfalls für heftige Diskussionen hat das sogenannte Heizungsgesetz gesorgt, und zwar schon seit Jahren. 2023 war es vom damaligen Wirtschaftsminister Robert Habeck reformiert worden. Die aktuelle Regierung hat es jetzt wieder zu großen Teilen reformiert. Und heute wurde das Gebäudeenergiegesetz, wie es richtig heißt, im Bundestag beschlossen. Katharina Thoms.
Das alte Heizungsgesetz ist Geschichte. Jetzt darf jede Art von Heizung in Zukunft eingebaut werden. Auch Öl- und Gasheizungen sind in Deutschland jetzt unbefristet erlaubt. Die schwarz-rote Regierungskoalition hat das Gebäudemodernisierungsgesetz mit ihrer Mehrheit beschlossen. Sepp Müller, Vize-Fraktionschef CDU-CSU.
Wir ersetzen Bevormundung durch Wahlfreiheit. Wir ersetzen starre Vorgaben durch moderne Lösungen. Wir ersetzen ideologische Scheuklappen durch einen Werkzeugkasten, aus dem die Bürgerinnen und Bürger die passende Technik auswählen können.
Die Vorgaben für den Einsatz erneuerbarer Energien wurden gestrichen. Fossil betriebene Heizungen sollen nach und nach mit klimafreundlicheren Brennstoffen betrieben werden, Bioöle oder Biomethan. Die SPD verteidigte das neue Gesetz als Kompromiss. Helmut Klebank, SPD.
Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz stellen wir die Wärmewende neu auf und geben ihr wieder einen neuen Anschub.
Monatelang hatten Union und SPD um die Novelle gerungen. Nach wie vor gibt es Zweifel, ob die geplanten Quoten für Biobrennstoffe überhaupt erfüllt werden könnten und ob die Klimaziele darunter leiden. Lorenz Göster-Beutin, Linksfraktion.
Sie haben hier nicht vorgelegt, welche Kosten das für die Haushalte hat, welche Auswirkungen das auf die Klimaziele hat oder wo Sie überhaupt diese sogenannten grünen Gase herbekommen können.
Bis 2045 müssen Energieversorger zu 100% grüne Gase ins Netz einspeisen. Genauere Regeln stehen noch aus. Damit mehr Biomethan produziert werden kann, wurde kurz vor der Abstimmung im Gesetz noch der sogenannte Maisdeckel erhöht. Damit kann deutlich mehr Mais für Biogasanlagen angebaut werden. Ein großes Problem für die Artenvielfalt, sagen Umweltexperten. Zudem sei das Gesetz ein Rückschritt im Klimaschutz, so Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionschefin Bündnis 90 Die Grünen.
Diese Regierung wird die Klimaziele krachend verfehlen. Mit dem Gebäudemodernisierungsgesetz wird es mehr Treibhausgasemissionen geben, die eigentlich viel schneller sinken müssten. Niemand von Ihnen braucht das Wort Klimaschutz mehr in den Mund zu nehmen.
Die Koalition geht davon aus, mit der Wahlfreiheit bauten die Menschen trotzdem überwiegend die klimaneutrale Wärmepumpe ein. Helmut Klebank, SPD.
Der Hochlauf der Wärmepumpe setzt sich sicher fort und dieser Anteil wächst ständig. Daran gibt es keinen Zweifel.
Jörg Cézanne, Linksfraktion.
Wer sich von diesem wirklich katastrophalen Gesetz dazu verleiten lässt, weiterhin auf den Betrieb von Öl- und Gasheizungen zu setzen, wird in eine dramatische Kostenfalle hineinlaufen.
Besonders Mieterinnen und Mieter seien von Entscheidungen der Wohnungsbesitzer abhängig und müssten den überwiegenden Teil der steigenden Öl- und Gaskosten tragen. Die Koalition hatte teilweise aber Mieterschutzklauseln ins Gesetz aufgenommen. Sepp Müller, CDU.
Wir haben in diesem Gesetz für über 50% der Menschen den Mieterschutz gestärkt. Und das ist ein starkes Zeichen, was die Koalition aus CDU, CSU und SPD auf den Weg gebracht hat.
Die AfD lehnte das Gesetz rundum ab, unter anderem, weil es zu umständlich und bürokratisch sei. Marc Bernhard, AfD.
Es wird zu Frustration vieler Bürger gegenüber Staat und Politik beitragen. Die neuen Regeln sind überkompliziert, voller unklarer Vorgaben und in Teilen praktisch kaum umsetzbar.
Die Kritik hatte auch der Normenkontrollrat schon geäußert. Ähnlich reagierten Teile der Energiebranche und Wohnungswirtschaft. Es gibt aber auch Zuspruch. Mit dem Beschluss gebe es endlich Planungssicherheit. Umweltverbände zweifeln die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes an. Sie befürchten weniger Klimaschutzwirkung. Die Deutsche Umwelthilfe kündigte Verfassungsbeschwerde an.
Katharina Thoms über den Beschluss des neuen Gebäudeenergiegesetzes. Und wir bleiben noch kurz bei der Energiewirtschaft. Zum 1. Juli ist der Tankrabatt ausgelaufen. Und wie wirksam der Rabatt und auch die 12-Uhr-Regelung waren, berichtet Anne Burkhardt.
Nur einmal pro Tag um 12 Uhr dürfen die Tankstellen die Preise erhöhen. Die meisten haben sich daran gehalten und wer vor 12 Uhr getankt hat, konnte Geld sparen. Aber rund 2% der Kraftstoffanbieter haben sich nicht an die Regel gehalten, ermittelte das Bundeskartellamt. Sie haben die Preise zu früh angehoben. Ob aus technischen Gründen oder um mehr Gewinn zu machen, das wird nun ermittelt. Bei der Senkung der Energiesteuer um rund 17 Cent pro Liter spricht das Bundeskartellamt von einem Erfolg für die Verbraucher. Der Tankrabatt sei zwar nicht vollständig, aber weitgehend an die Kunden weitergegeben worden. Zusätzlich hätten im Juni auch gesunkene Rohölpreise zu deutlichen Preisrückgängen an den Tankstellen geführt, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mund. Mit dem Ende des Tankrabatts am 1. Juli seien die Preise an den Zapfsäulen im Durchschnitt um bis zu 19 Cent gestiegen. Dazu hätten auch Preissteigerungen im Großhandel beigetragen. Die werden vor allem nach 12 Uhr an die Kunden weitergegeben. Das Bundeskartellamt rät deshalb, am besten weiter vormittags zu tanken, um Geld zu sparen.
Anne Burkhardt über die Wirksamkeit des Tankrabatts und der 12-Uhr-Regelung für Tankstellen. Gestern Nachmittag ist bei VW der Aufsichtsrat zusammengekommen. Anschließend kündigte VW-Chef Oliver Blume die umfassendste Neuausrichtung der Konzerngeschichte an. Ein eingebrachtes Sparpaket ist bei der Sitzung aber laut der Süddeutschen Zeitung abgelehnt worden. Was seitdem bei VW passiert ist und Reaktionen darauf, hat unser Korrespondent Alexander Budde gesammelt.
Mehr Fragen als Antworten nach der Aufsichtsratssitzung bei Volkswagen. Ein Zukunftsplan liegt auf dem Tisch. Was er für Werke und Arbeitsplätze bedeutet, bleibt offen. Weniger Modelle, weniger Ausstattungsvarianten, weniger Produktionskapazität. So will Konzernchef Oliver Blume VW neu aufstellen.
Wir reduzieren Komplexität, fokussieren unsere Technologien, richten Produkte, Entwicklung und Produktion noch regionaler in den Märkten aus. Bauen Überkapazitäten ab, straffen unser Beteiligungsportfolio und verschlanken unsere Strukturen.
Das ist die Sprache des Umbaus. Nur Hannover, Emden, Zwickau, Audi in Neckarsulm. Zu diesen Standorten gibt es weiter keine Entscheidung. Ebenso wenig zu den kursierenden Zahlen über einen möglichen Stellenabbau. VW hat ein Effizienzprogramm vorgelegt, einen Standortplan noch nicht. Auch die Art, wie mögliche Einschnitte vorab öffentlich wurden, sorgt für Empörung. Niedersachsens Wirtschaftsminister Grant-Henrik Tonne von der SPD wirft dem Vorstand eine Kommunikation der Angst vor. Dem NDR sagte er:
Da werden im Vorfeld einzelne Punkte lanciert, medienwirksam aufgestellt. Das ist aber kein Konzept, das ist kein Gesamtkonzept. Und deswegen ist die Verunsicherung wirklich mit den Händen greifbar. Das ist unanständig, so mit den Kolleginnen und Kollegen umzugehen.
Inmitten der Krise werden auch die Verkaufszahlen schwächer. Von April bis Juni lieferte der Konzern knapp 9% weniger Fahrzeuge aus als ein Jahr zuvor. Deutliche Rückgänge auch bei Audi, Porsche und Skoda. Immerhin, die Bestellungen für Elektroautos und die neuen Einstiegsmodelle ziehen an. Doch wie viel lässt sich mit neuen Modellen kurzfristig auffangen? Frank Schwope, Automobilexperte von der Volkshochschule des Mittelstands.
Man wird nicht plötzlich 2 oder 3 Millionen mehr Fahrzeuge verkaufen können und da irgendwelche super Modelle aus dem Hut zaubern. Das braucht schon einen gewissen Vorlauf. Das braucht Entwicklungskapazitäten. Da ist sicherlich das eine oder andere auch in der Pipeline. Aber ich glaube, die Überkapazitäten, die ja auch durch einen geringeren Markt in Europa zum Teil entstanden sind, sind einfach vorhanden und bedürfen sicherlich einiger Reduzierung.
Damit rückt die entscheidende Frage näher. Wie viel Produktion braucht VW künftig und an welchen Standorten? Der Begriff Überkapazität klingt dabei eindeutiger, als er ist. Christoph Stürmer, unabhängiger Autoexperte von CS Beratung.
Es gibt
in einer Fabrik Wochen, da wird mit einer Schicht gearbeitet und hauptsächlich der Fußboden gekehrt. Und dann gibt es Wochen, da wird in Dreischichtbetrieb durchgeblockert. Die Kapazität einer Fabrik ist also sozusagen fast immer falsch und sie muss am Ende technisch darauf ausgelegt sein, die wirkliche Spitzenlast abdecken zu können.
Für Nachfragespitzen braucht ein Hersteller Reserve. Im Alltag aber kostet ungenutzte Kapazität Geld. Wie groß dieser Puffer sein soll, ist eine strategische Entscheidung. Die bisher bekannten Maßnahmen beantworten sie nicht. Stürmers Bilanz?
Der Aufsichtsrat hat es meiner Ansicht nach schön auf den Punkt gebracht, dass das, was wir gehört haben, ein operatives Optimierungsprogramm ist und die langfristige Vision für die Volkswagen-Gruppe und die Volkswagen-Marke noch nicht erkennbar ist.
Bei den Beschäftigten kommt diese Leerstelle unmittelbar an. Der Betriebsrat erhöht den Druck. In einem Extrablatt der Betriebsratszeitung Mitbestimmen stellt Daniela Cavallo, Konzernchef Oliver Blume, ein Ultimatum. Noch heute soll er der Belegschaft erklären, was an den Plänen dran ist. Sonst sollen nach der Sommerpause VW-weit außerordentliche Betriebsversammlungen folgen. Cavallo schreibt wörtlich, es ist unverantwortlich, die Belegschaft im Unklaren zu lassen und so in den Urlaub zu schicken.
Alexander Budde über die Entwicklung bei Volkswagen. Und mit VW kommen wir jetzt nach Frankfurt, und zwar an die Börse zu Samir Ibrahim. Gestern gab es ja noch keine großen Sprünge der VW-Aktie zu verzeichnen. Jetzt ist immer noch nicht besonders viel bekannt über die Neuausrichtung. Hat sich trotzdem mehr getan beim VW-Kurs?
Das ist weiter im Minus. 0,7% stehen hier aktuell auf der Tafel. Es gibt ja auch noch ein paar andere Meldungen zusätzlich. VW hat ja heute Zahlen präsentiert zum letzten Quartal. Der Absatz dort deutlich eingebrochen. Da sind sie nicht alleine mit Autoaktien heute generell ja auch im Fokus. BMW zum Beispiel hat ebenfalls Absatzzahlen vorgelegt. Und um das mal zu vergleichen, hier liegt die Aktie 0,2% zu. Liegt allerdings auch daran, dass BMW neben den Verlusten, die sie beim Absatz in China vermelden mussten, erfreulicherweise sagen konnten, dass es in den USA und Europa dann doch besser gelaufen ist als vorher.
Der DAX, der hat diese Woche ein ziemliches Auf und Ab hinter sich, so kann man es vielleicht zusammenfassen. Bleibt uns denn diese Schaukelbörse erhalten?
Ja, Rekord am Montag und danach eigentlich erstmal abwärts. Es wird uns sicherlich erhalten bleiben. Aktuell der DAX bei 25.072 Punkten. Das ist ein Minus von 0,2%. Das ist auch so ungefähr die Spannweite, in der er sich heute bewegt hat. Die Anleger gehen jetzt hier vor dem Wochenende erstmal gar kein Risiko mehr ein. Es gab ja ein paar Äußerungen von Donald Trump. Angeblich wird eben ja auch noch verhandelt mit der Regierung in Teheran. Aber der Waffenstillstand ist beendet. Da weiß man hier nicht so richtig, was man daraus machen soll. Und es gibt eben auch noch Inflationszahlen in den USA nächste Woche. Die Berichtssaison fängt an. Da wartet man das Wochenende einfach nochmal ab.
Wir hatten es vorhin auch hier in der Sendung. Das Gebäudeenergiegesetz wurde heute im Bundestag beschlossen. Gibt es dadurch auch noch Auswirkungen auf die Börse?
Ja, das Energiegesetz, also das Gebäudeenergiegesetz in dieser Form so nicht, aber eben die Energiebeschlüsse des Bundestages, der Bau von Gaskraftwerken ist ja auch beschlossen worden. Das zum Beispiel ist so klassisch das Geschäftsfeld von Siemens Energy. Die Aktie allerdings aktuell im Minus, rund 2%, gibt aber da auch eine schöne Börsenweisheit. Sell on good news. Diese Party ist hier vorher schon gefeiert worden.
Und die Reisezeit beginnt, es geht in die Ferien. Passend dazu wurde heute die Übernahme des Billigfliegers EasyJet durch den Finanzinvestor Apollo Global vereinbart.
Und das war in der Tat eine kleine Überraschung. Die Übernahme an sich stand ja schon länger im Raum. EasyJet mit finanziellen Schwierigkeiten suchte also nach einem großen Investor. Und da gab es bisher eigentlich Gespräche mit Castlelake, die ein Angebot gemacht hatten. Das hat den Aktionären, auch dem Vorstand, gut gefallen. Und dann kam der Finanzinvestor Apollo und hat einfach ein größeres Angebot vorgelegt. Das gefiel schon mal sofort den Aktionären. Die Aktie ist um 15% nach oben geschossen heute im Londoner Handel. Der Vorstand von EasyJet hat das aber auch begrüßt, dieses Angebot, und gibt auch die Empfehlung, dieses Angebot anzunehmen.
Dann bleibt uns noch der Euro-Kurs abzufragen für heute.
Ja, der Euro beim Referenzkurs ein Stückchen zurückgekommen auf 1,1430 $. Ich mache noch die Umlaufrendite hinten dran mit Blick auf die Uhr bei 3,03%. Und der Goldpreis leicht gesunken auf 4.103 US-Dollar. Je Feinunze.
Und damit danke an Samir Ibrahim live von der Frankfurter Börse. Und damit endet auch Wirtschaft und Gesellschaft für heute. Am Mikrofon war Alexander Böhle. Und nach den Nachrichten übernimmt hier meine Kollegin Antje Reinhardt mit Kultur heute. Ich danke Ihnen allen noch ganz herzlich fürs Einschalten und wünsche weiterhin einen schönen Tag.
Deutschlandfunk.